Meine Lieben, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode hier im Profit-Podcast und das mit Mr. Outteamer, René Zschoppe. Mein Lieber, schön, dass du dir Zeit nehmen konntest.
Hi Patrick, schön, dass ich da sein darf.
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit-Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Wir sprechen heute wieder mal um das Thema Profit. Bevor wir da tiefer reingehen, klar, Profit, Gewinn, Umsatz minus Kosten, eh klar. Außerdem für dich in deinen Unternehmungen, weil du hast ja mehrere Businesses schon aufgebaut in den letzten Jahren, was ist denn so wirklich das, die Nordstern-KPI? Ist es Profit, ist es EBITDA, ist es Umsatz, ist es Wachstum? Was ist denn bei dir wirklich so die KPI, wo du am Ende des Jahres draufschaust und sagst, war ein gutes Jahr oder war kein gutes Jahr? Hol uns da vielleicht mal ab.
Tja, kommt immer ein bisschen auf die Strategie drauf an, ne? Also wenn du jetzt ein kleines Unternehmen hast, würde ich halt eher auf Wachstum gehen und sagen, wir schaffen erstmal durch Wachstum ein bisschen mehr Stabilität. Weil wenn du ein kleines Unternehmen hast, hast du halt häufig das Problem, dass du von vielen Faktoren abhängig bist. Also schlimmstes Fall, kleines Unternehmen und irgendwie 2 oder 3 große Kunden, die 80% vom Umsatz machen. Das ist halt, da kannst du auch einen super Gewinn haben, ist aber nicht gesund. Weil du einfach eine extreme Abhängigkeit hast, was passiert, wenn der Kunde dich anfängt zu erpressen oder was passiert, wenn der Kunde einfach sagt, nee, ich kürze jetzt das Budget und du bist weg. Deswegen würde ich da eher dann auf das Thema Wachstum gehen, bis du halt an irgendeinem Punkt bist, wo du sagst, okay, vieles läuft ohne mich, ich bin nicht mehr zentral drin und wir machen auch Gewinne, wenn ich nicht da bin. Dann kann man natürlich sehr, sehr gut auch an dem Thema Profit arbeiten. Der Vorbote vom Profit ist der Umsatz. Deswegen ist eine Umsatzsteigerung grundsätzlich ein guter Nordstern, meiner Meinung nach. Weil jeder Umsatz mehr heißt ja grundsätzlich, ich habe mehr. Und dann ist die Frage, wie machst du hinten die Verteilung? Also, was gibst du nicht aus? Ja, wir wissen ja alle, wir werden von dem Geld nur reich, was wir behalten.
Mega. Wir werden von dem Geld nur reich, was wir behalten und auf das wir dann nachsteuern, was dann wirklich noch bei uns bleibt. Also es gibt eine ganz eigene Podcast-Episode, die wir nochmal aufnehmen können, Thema Steuern. Aber lass uns vielleicht wirklich diese 2 Variablen anschauen. Du sagst einerseits X ist Umsatz, Y ist, also X minus Y, Umsatz minus Kosten. Starten wir vielleicht mal mit dem Kostenpunkt. Was sind denn so in deinem Business, wenn ich so ganz direkt fragen darf, so in den letzten 1-2 Jahren, Kostenhebel gewesen, die du smart einsparen konntest oder die vielleicht jetzt gerade planst? Weil klar, wie du richtig sagst, okay, Umsatz, nice, aber da muss ich halt schauen, welches Geld gebe ich nicht aus, dadurch, dass ich eventuell Kosten einsparen kann. Gibt es irgendwas, was du mit uns teilen könntest?
Oh, viel. Also ich würde sagen, es fängt erstmal ganz grundsätzlich auch bei den kleinen Kosten an. Also auch die, ich sag mal, 15 Euro monatlich Abos, die keiner mehr auf dem Schirm hat, die lange laufen, die machen einfach übers Jahr eine ganze Menge. Und wir verwechseln oder wir verpassen dort ja sehr häufig, dass du, weißt, wenn du jetzt zum Beispiel, angenommen, du hättest jetzt eine Marge von 20%, machen wir mal einfach 50%, du hast 50% Marge, dann machen wir mal mathematisch ein bisschen einfacher. So, wenn du jetzt 1.000 Euro in irgendwelchen Abos ausgibst, die du übers Jahr hinweg gar nicht merkst, du hast einen LinkedIn-Sales-Navigator noch laufen, den hast du vergessen zu kündigen. Du hast irgendwann mal, Acuity getestet, obwohl du Calendly im Einsatz hast, weil du wissen wolltest, was es besser hast, vergessen es zu kündigen. Hast noch irgendeine KI im Einsatz, die du nicht mehr hast, irgendein Reel-Schnittprogramm, was du nicht mehr im Einsatz hast. Und du gibst 1.000 Euro im Jahr aus, musst du 2.000 Euro Umsatz machen, um die auszugleichen. So, bei 50% Marge. Wenn du allerdings 20% Marge hast, ist es halt mal 5, musst du 5.000 Euro Umsatz machen. So, und wenn du jetzt sagst, du gibst 10.000 Euro im Jahr aus und du musst 50.000 Euro im Jahr machen, um das auszugleichen, dann wird einmal dieses Ausmaß eigentlich richtig klar. Das ist vielen, glaube ich, nicht klar. Die sehen so, ja, okay, wenn ich halt 10.000 ausgebe, muss ich 10.000 einnehmen. Nee, wenn du 10.000 ausgibst, musst du 50.000 einnehmen, damit du es halt raus hast. Weil alles andere ist halt Arbeit einkaufen. Macht auch keinen Sinn. Also wenn ich jetzt zu einer Veranstaltung gehe und ich zahle zum Beispiel für den Bühnenslot 15.000, dann geht es halt nicht darum, 15.000 an Umsatz zu machen. Dann habe ich mir Arbeit eingekauft und Gewinn verbrannt. So, das ist halt auf der ganzen Linie nicht sinnvoll. Ja, also das ist, ich würde erstmal bei den kleinen Punkten anfangen. Also kleine Abos im Blick behalten. Es gibt auch dafür tolle Dienste, die dir das machen und ansonsten tatsächlich klassisch auch eine Tabelle führen und da einfach mal reingucken. Oder ganz trivial wirklich mal die Kreditkartenabrechnung jeden Monat genau durchgehen. Einfach mal jeden Block hinterfragen. Brauchen wir es? So.
Auf damit das wollte ich genau zu sprechen kommen, wie man es im Doing konkret macht, weil ich bin auch der Dude, der die Abos dann irgendwo mal laufen hat und sich dann irgendwann denkt, fuck, was mache ich jetzt damit? Aber Kreditkartenabrechnung sich zumindest einmal im Quartal oder noch besser einmal im Monat konkret anschauen, das ist ein sehr guter Punkt. Habt ihr sowas wie Invoice Fetcher oder Get My Invoice und, oder habt ihr einfach so wie Michelle, das ja quasi gezeigt hat, über smarte Google, die Gmail-Accounts, wie macht ihr das? Weil das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, einfach so das sich so anzuschauen.
Ja. Wir haben Invoice Fetcher im Einsatz, bin ich sehr happy mit. Und das ist so vom, und wir haben auch so klassische Rechnungsadressen und so weiter, die du dann dort angibst. Aber tatsächlich, ich finde, über die Kreditkartenabrechnung siehst du es einfach am besten. Weil bestimmte Dinge tauchen auf nicht zwingend als Rechnung auf. Das muss man auch noch sagen. Und die kriegst du dann halt darüber mit. Mhm. Und einfach im Blick behalten. Es ist einfach keine geile Arbeit, aber sie schützt deinen Profit. Deswegen einfach machen.
Ganz direkt gefragt, weil wenn ist es das Chefsache? Ist es das, was du machst? Weil ich glaube, bei mir muss das ich machen. Ich meine, ich habe Sophia, die eigentlich schon das Accounting und so macht, aber ich weiß nicht, ob sie weiß, welche Tools konkret im Einsatz sind und nicht, weil sie ist die Buchhalterin, sie verwaltet das, aber sie hat ja keine Ahnung, ob ich jetzt quasi Klick-Tipp gerade nutze oder nicht, das weiß sie ja nicht. Das heißt, würdest du sogar so weit gehen zu sagen, je nachdem, welche Firmengröße, wenn du Henkel oder Unilever bist, dann ist es nicht Chefsache, aber wenn du so eine Mio-Umsatz machst oder zwei, oder eine halbe. Ist Profitoptimierung durch smartes Cost-Cutting Chefsache oder wie, oder wo siehst du es?
Nö, sehe ich tatsächlich in der Buchhaltung. Also für mich ist die Buchhaltung nicht eine ausführende Kraft, die einfach Zahlen verwaltet. Also eine schlechte Buchhaltung, ja. Du kannst aber, wenn du jetzt zum Beispiel deiner Assistenz das Briefing gibst und sagst, okay, pass auf, bitte hinterfrag einmal jeden Kostenblock. Dann hast du im Monat 1, hast du halt diese ganzen Abos, die auch gewollt sind. So, und dann sagt sie, okay, ich habe jetzt hier ein Abo, als Beispiel Klicktipp, dann benutzen wir es, ja, nein, ja, wir benutzen es, wunderbar, Haken dran. Nächsten Monat fragt sie ja nicht mehr Klicktipp. Da fragt sie die Sachen, die noch nicht aufgetaucht sind. So, nach einem Quartal, spätestens nach einem Jahr, war ja jedes Tool einmal in Frage gestellt und alles, was dann neu kommt, hinterfragt sie. Und damit kannst du ja immer sagen, oh, habe ich vergessen zu kündigen. Damit fällt's auf. Also finde ich nicht, dass das Chefsache ist, dass du es dir angucken musst. Du musst die Rückmeldung geben auf die Fragen, die kommen. Ja.
Sehr gut. Finde ich perfekt. Thema monatliche Abos zu jährlichen Abos umkonvertieren, weil 12-mal weniger buchhalterischer Aufwand und immer Discount theoretisch. Was sagst du dazu?
Halte ich auch für sinnvoll. Allerdings erst nach dem ersten oder zweiten Monat, wo ich es ausführlich getestet und dann bewusst entschieden habe. Weil das ist auch das, wo ich denke, also was halt immer passiert, du machst irgendein Thema, weil du sagst, jetzt wollen wir das gerade angehen. Dann hast du das Tool, wo du ein bisschen anfängst und sagst, yes, und dann Jahresabo. Und 2-3 Wochen später kommt das noch geilere Tool, wo du sagst, ja gut, das hätte ich zuerst wissen müssen. Und dann ist das Ding durch. Ich teste mittlerweile alles immer mit einem Monatsabo und mache dann eigentlich auch mehr oder weniger gleich die Kündigung fertig. Oder trag's mir auch im Kalender ein. Und wenn in diesem Monat ich das so benutze, dass ich sage, okay, perfekt, dann mache ich ein Jahresabo. Aber ansonsten nicht. Und ansonsten kündigst du es, weil die monatliche Einmalrechnung ist immer noch günstiger als die Jahresrechnung, die du dann nicht nutzt. Also
bist du als Jahresabrechnung. Mega. Bin ich hundertprozentig bei dir. Das heißt, das sind so die kleineren Kostenblöcke, die aber natürlich in der Summe auch extrem viel ausmachen. Ja. Lass uns vielleicht mal die größeren Kostenblöcke anschauen. Ich habe da mal bei uns in der Mastermind so eine Umfrage gemacht und die meisten haben als größten Kostenblock ihr Team angegeben. Quasi Mitarbeiterstruktur, auch wenn es Freelancer sind, aber quasi der ganze Organismus an Menschen, die für einen arbeiten. Was siehst denn du da für smarte Möglichkeiten, kosteffizient zu sein? Büro zum Beispiel, braucht man ein Büro, hat man alle remote, das wäre so ein Hebel natürlich, aber was gibt's denn sonst bei Mitarbeitern, wo du sagst, weil ist jetzt so for real, so auch in meinem Business einer der größten Kostenblöcke und wenn man da einsparen kann, wäre es natürlich super interessant, aber halt smart einsparen, nicht die Mitarbeiter jetzt einfach nur weniger bezahlen und demotivieren, das nicht, sondern wirklich einfach smarte Einsparungen in dem Bereich, was hast du da vielleicht schon erleben dürfen?
Also fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. die erste Sache, man muss auch Mitarbeiter immer mal hinterfragen. Ist so. Wir neigen dazu, wenn etwas läuft, das vielleicht nicht mehr zu hinterfragen, aber Mitarbeiter sind der größte Kostenblock im Unternehmen. Und einen Mitarbeiter, den du 6 Monate beschäftigst, ohne dass er einen Output liefert, das ist das Teuerste, was du machen kannst, ist teurer als jedes Marketing, als jede Veranstaltung, jede Bühne, die du buchst, ist rein Verlust. Das kriegst du auch mit Gewinn, also das kriegst du kaum ausgeglichen. Da 1, 2 Mitarbeiter, die du umsonst eingestellt hast. Das heißt, wenn du merkst, irgendwas bei einem Mitarbeiter läuft nicht, konsequent sein, schnell und konsequent sein. Das ist einfach extrem wichtig. Und du musst halt Mitarbeiter in einem gewissen Rahmen, also auf der einen Seite, ich bin totaler Fan, Vertrauen auch den Mitarbeitern zu geben und ihnen Freiraum zu lassen, Entscheidungsfreiraum. Allerdings möchte ich einen Performance-KPI haben. Ich will halt, dass wir wissen, okay, natürlich darf der Mitarbeiter, darf von A nach B Sachen in dem machen, wie er es für richtig hält. Heißt aber nicht, dass wir es nicht challengen. Heißt nicht, dass wir es nie verändern, uns nicht darüber austauschen dürfen oder dass wir auch bestimmte, wenn wir jetzt sagen, okay, für mich muss ein Marketing-Mitarbeiter muss x Projekte schaffen, dann ist die Frage, schafft das oder schafft das nicht? Und dann sehe ich zum Beispiel auch die Verlängerungsquoten. Also ich habe einen Mitarbeiter, bei dem sind die Verlängerungsquoten unserer Projekte exorbitant höher als bei anderen. So, und dann ist für mich der Punkt, okay, dann ist es wichtig, um halt Profit zu erhalten, zu sagen, dieser Mitarbeiter macht jetzt eine Schulung für alle. Was machst du bei dir anders, dass bei dir die Zahlen so hoch sind? Und dann hinterfrage ich auch bei den anderen, warum macht ihr das nicht? Und wie kriegen wir es hin, dass ihr es in Zukunft macht? Und dann haben wir dort ein Learning draus. Also schlechte Mitarbeiter entlassen ist halt einfach Fakt. Also du hast immer mal schlechte Mitarbeiter und man muss halt einfach die Konsequenz ziehen. Und der zweite Punkt ist, du kannst natürlich auch ein Gehalt oder auch Bonis als Variable machen. Das heißt, du hast ein Grundgehalt und was wir zum Beispiel haben, wir haben ein Grundgehalt und wir haben einen variablen Part, der mit dem Umsatz zu tun hat, den dieser Mitarbeiter verantwortet. Wenn also ein Mitarbeiter im Monat für 20.000 Euro Umsatz verantwortlich ist, weil er die Projekte managt, kriegt er ein anderes Gehalt, aber abhängig von diesen 20.000 Euro. Wenn er nur 5.000 Euro Umsatz macht, kriegt er weniger Gehalt. Das heißt, der Mitarbeiter hat eine Motivation mehr zu machen, in dem Rahmen, in dem er sich wohlfühlt, es für gesund hält und so weiter und so fort. Aber ich zahle ihm nicht pauschal alles, als würde er 20.000 verantworten, wenn er halt nur 5.000 verantwortet. Genau. Und das ist also eine Variable einfach dort drin haben. Und auch zum Beispiel Variablen, wir machen auch variable Urlaubstage. Heißt, es gibt einen festen Variablen, es gibt einen festen Block an Urlaubstagen, die du hast. Und dann haben wir bei uns die sogenannten Joker-Tage. Joker-Tage sind Tage, die sind im Arbeitsvertrag als Joker-Tag gekennzeichnet. Und wenn ich jetzt mit deiner Leistung und dem allem extrem happy bin, kann ich dir 1 bis 3 Joker-Tage zusätzlich an Urlaub geben. Wird zum Jahresende besprochen. Und dann hast du halt mehr Urlaub als die anderen, weil du halt irgendwo die Extrameile gegangen bist. Aber das pauschal zu machen, halte ich für keine gute Idee. Also allen den Maximalurlaub zu geben oder es allen zu ermöglichen.
Genau. Extrem gute Punkte, mein Lieber. Und sehr hands-on Dinge, die man direkt umsetzen kann. Danke. Dankeschön fürs Teilen. Thema Leadership, wenn wir über Mitarbeiterführung sprechen, ganz kurz. Hat jeder Mitarbeiter bei dir ganz klare KPIs auf Quartalsebene, auf Jahresebene, auf Monatsebene? Weil das ist bei mir gerade ein Thema, an dem ich arbeite, dass quasi ich bin ein alles andere als ein autoritärer Leader in meinem Business. Irgendwas zwischen demokratisch und laissez-faire und leider zu sehr laissez-faire bei vielen Themen. Das heißt, ich versuche gerade diesen Schwenk ein bisschen hinzubekommen durch einfach klare Erwartungshaltung, mehr und mehr zu kommunizieren. Was sind die KPIs? Wie schaut denn das bei dir aus? Hat so ein Mitarbeiter, ist der einfach eigenverantwortlich, ich bin auch Kunde von Optima, vielleicht hier ein Testimonials und ich bin auch sehr happy natürlich mit allen wunderbaren Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, aber haben die quasi monatliche KPIs, haben die Kundenprojekt-KPIs, wie schaut denn das aus bei euch?
Es gibt Kundenprojekt-KPIs, aber die sind natürlich für den Mitarbeiter selber relevant, weil er darüber bezahlt wird. Also umso mehr Projekte er verantwortet und umso besser die laufen, umso mehr verdient er. Das ist also an der Stelle schon mal ganz praktisch. Das heißt, die Mitarbeiter sind selber gewillt, mehr zu machen, wenn sie es in ihr, wenn es in ihren Leben reinpasst. Und zu dem Thema Leadership, also meine wahrscheinlich größte Erkenntnis aus den letzten Jahren, Thema Leadership, ist, dass du dir die Mitarbeiter suchst, die zu deinem Leadership-Typ passen. Nicht umgekehrt. Also ich habe Mitarbeiter, hatte Mitarbeiter, ich habe gewusst, wie ich die führen musste, aber es war nicht meine Art zu führen. Und dann machst du dich kaputt als Chef, weil du dich verbiegst, weil du weißt, okay, bei dem muss ich Mikromanagement machen. Das ist scheiße. Also das ist einfach nicht, das funktioniert nicht. Du brauchst halt Leute, die zu deinem Führungstyp passen, wo du sagst, okay, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn ich kein Mikromanagement mache, weil die Person steht eh nicht drauf, ich stehe nicht drauf. Wir reden über die große Verantwortung, wir reden über den Verantwortungsbereich und über deinen Entscheidungsrahmen und dann bitte finde deinen eigenen Weg. Und ja, wir tauschen uns über den Weg aus. Aber ich will nicht, dass du mir für alles Report erstattest und ich will dir auch nicht alles vorkauen müssen. Und ich will nicht dir 600 Erklärvideos machen müssen, wie du bei deinem Telefon WhatsApp installierst. Bist groß, geh auf Google, wenn du es nicht weißt und such dir ein YouTube-Video mit einer Anleitung. Aber ist nicht das, was ich dir geben muss.
Ja, das fühle ich sehr. Kann ich sehr nachvollziehen. Ich habe nur das Gefühl, dass ich manchmal wahrscheinlich ein bisschen zu sehr laissez-faire bin. Zu viel. Wird schon passen. Ich habe so eine so großen Vertrauensvorsprung, den ganzen Team, dass ich halt dann hinten raus im Controlling mir schwer tue, teilweise. Also kriege halt die Rechnungen, werden halt dann bezahlt, aber im Prinzip, bei mir ist es tatsächlich gerade so ein Schritt, den ich versuche im Business mehr und mehr zu etablieren, dass wirklich jede Rolle zumindest Quartalsziele hat, dass man sich auch nochmal regelmäßig austauschen kann und dann nochmal nachhaken kann, warum hat das nicht geklappt, warum hat das schon gut geklappt. Sowas gibt's bei euch quasi Jahresziele und Jahresgespräche einfach wahrscheinlich.
Ja, wir haben natürlich auch Ziele auf Quartalsebene, aber die sind jetzt nicht so eng gestrickt, dass ich sage, das sind genau die drei KPIs. Was ich empfehlen kann, ist Transparenz zu schaffen. Ich glaube, das ist etwas, was wir ganz oft unterschätzen als Führungskraft. Weißt du, du kennst deine Kosten. So, für die Mitarbeiter, die kennen die nicht. Woher auch? Also, wenn man es ihnen nie erklärt, woher sollen die Mitarbeiter die Kosten kennen? Ich hatte einmal ein Strategie-Meeting bei uns im Haus, weil mir aufgefallen ist, dass ein paar Mitarbeiter sich immer wieder zusammengesetzt haben in Einzelmeetings, um über bestimmte Dinge zu reden und über bestimmte Kundenprojekte. Und da habe ich einfach das Meeting so gemacht, dass ich gesagt habe, pass auf, grundsätzlich, mir ist das aufgefallen. So, und jetzt kann man immer sagen, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Und ich will euch einmal ganz kurz sagen, was kostet was? Und dann habe ich aufgemacht, okay, pass auf, eure Mitarbeiterstunde, das ist ja das, was ihr an Gehalt bekommt. So, soweit nett, das wisst ihr selber. Aber ich habe ja einen Unternehmerkostensatz, der ist ja viel höher als das, was ihr bekommt. Also ich würde euch gerne mehr zahlen, aber da gibt es halt einen Staat dazwischen, der die Hand aufhält. Ja, und Sozialsteuern und Abgaben für Kirche und weiß ich was. Also das heißt, das ist das, was ich zahle. So, und damit wir irgendwie das Unternehmen, damit es lebt, brauchen wir Gewinn. Das heißt, das ist die Stunde, die wir verkaufen müssen. Anders geht's nicht. So, wenn wir jetzt mal sagen, diese Stunde, wenn ihr euch zusammensetzt, kann ich sie nicht verkaufen. Das heißt, wir haben diese Stunde mal vier Leute setzen sich zusammen. Das heißt, wir haben in dieser Stunde einen Kostenblock von, ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, was war. Ich sage jetzt einfach mal 800 Euro. 800 Euro produziert. Und jetzt gibt's eine ganz einfache Rechnung. Wenn ihr in der Stunde mehr Output generiert als 800 Euro, können wir drüber reden. Wenn ihr selber merkt, oh, wir haben jetzt hier gerade 1600 Euro verbrannt, weil wir haben zwei Stunden zu viel zusammen gesessen, dann funktioniert das so nicht und dann müsst ihr einfach auch die Verantwortung nehmen und sagen, dann machen wir das Meeting nicht. Also einfach diese Kosten einmal transparent machen, weil Mitarbeiter haben halt sehr häufig ein falsches Verhältnis. Die sehen ja, was steht auf dem Gehaltscheck. Und wenn auf dem Gehaltscheck da steht 3000 Euro drauf, dann denken die, du zahlst 3000 Euro. Aber du zahlst ja 4,5. So. Und nur weil du 4,5 zahlst, heißt ja nicht, dass er sich ab 5 rechnet. Also 5000 Einnahme. Weißt du, also das ist einfach, das muss man einfach mal transparent machen. Und meine Wahrnehmung ist, dass es seitdem, also das Thema hat sofort aufgehört. Ich habe nicht gesagt, macht's nicht. Ich habe einfach nur gesagt, wenn ihr den Output habt, könnt das machen. Wenn ihr aber selber sagt, der Output reicht nicht, dann macht's nicht. Seitdem ist es kein einziges Mal mehr passiert. Also spannend. Für mich einfach das Thema erklären. Ja, es ist auch so, ich weiß, dass die, ich finde die, das, ich, das Bild ist eigentlich nicht zwingend schön. Ich will es trotzdem sagen, weil es einfach dort so auffällig ist. Wenn du möchtest, dass dein Sohn oder deine Tochter irgendetwas nicht tut, solltest du nicht sagen nein, sondern du solltest sagen, warum nicht? Weißt du, und dieses Warum nicht bringt ein Verständnis und sorgt dann dafür, dass es nicht heißt, das eine darf ich nicht, aber ich versuche was anderes, sondern ich verstehe, warum ich es nicht soll. Und ich sage jetzt nicht, dass Mitarbeiter Kleinkinder sind, aber sie haben einfach logischerweise die Perspektive nicht, weil sie nicht Unternehmer sind. Weil sie den Kosten, diese Seite der Buchhaltung nicht kennen. Und das muss man einfach transparent machen.
Mega. Wir hatten ja mal einen Seven-Figure-Call, wo Thomas Kenyere gesagt hat, dass du im Unternehmen Klarheit bringen musst. Und überall, wo Unklarheit herrscht, können Konflikte entstehen. Das heißt, wenn du reingehst und einfach die Kostenstellen genauso darlegst, das sind halt 800 Euro pro Stunde, wenn es sich halt dann rentiert, dann macht's. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist plötzlich Klarheit da und man kann es nachvollziehen. Und es gibt quasi wieder Ordnung und dann löst sich das wieder von alleine. Also super spannend. Nice, mein Lieber, danke. Ich glaube, wir haben die Y-Seite unserer Equation schon ganz gut beleuchtet. Lass uns auf die Skalierseite, auf das umsatzsteigernde Money-Money-Money-Thema sprechen. Ja. Ende 2025, Anfang 2026, was sind so die großen Hebel, was Umsatz angeht? KI, sprechen wir mal über KI. Was nutzt dein René Choppe, was nutzt Autima konkret für KI-Tools, um den Umsatz zu steigern? Ich weiß, du bist groß im YouTube Organic Game. Da wird natürlich auch ein bisschen KI-Thema, Skripte etc. wahrscheinlich rein, Videoschnitt. Das wäre eine Sache, das könnte man jetzt herholen und sagen, das ist eine umsatzsteigernde Maßnahme dank KI. Aber was gibt's sonst? Wie nutzt Autima KI, um Umsatz zu steigern?
Also KI, klar nutzen wir viel KI. Wir nutzen KI noch bevor es ChatGPT offiziell gab, haben wir KI im Einsatz gehabt. Wir waren an dem Punkt sicher sehr früh, was ich aber sehr gut finde. Wir haben klassisch natürlich ChatGPT und Claude im Einsatz. Wir haben auch KI-Agenten, die für uns einige Dinge machen. Da haben wir eine ganze Menge. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, viele auch repetitive Aufgaben natürlich zu automatisieren und durch KI zu ersetzen. Das ist auch nichts Neues. Das wird jetzt niemanden irgendwie so ein Wow geben und dass man ChatGPT abonnieren kann, ja, okay, gut, soweit sind wir, glaube ich, dass das alle wissen. Ich glaube, dass wir momentan einen extrem langen Profit-Hebel haben beim Thema Vertrauen, weil wir jetzt gerade genau die entgegengesetzte Marktrichtung haben. Wir haben jetzt einfach Dinge, wo jemand, der keine Ahnung hat, dank ChatGPT bei Social Media aktiv wird und Posts macht, die zumindest inhaltlich gut sind. Nicht sehr gut, aber gut. Wo jemand, wenn du jetzt ein Bild bekommst, bei dir sofort die erste Frage kommt, ist das echt oder ist das KI? Du siehst ein Video, wo irgendein Politiker etwas macht und wir überlegen jetzt, wir sagen, wir nehmen es nicht mehr hin. Wir hinterfragen sofort. Und ich glaube, genau in der Zeit, wo auch ja einfach sehr viele Coaches und Dienstleister auf den Markt geschwemmt sind, die ehrlicherweise zwar in der Lage waren, teuer zu verkaufen, aber nicht gut zu liefern und viele so schlechte Erfahrungen gesammelt haben, in der Zeit wird das Thema Vertrauen wieder wichtiger. Verkaufsgespräche werden durch Vertrauen kürzer. Du hast die Stornorate wird niedriger. Ich glaube, dass Vertrauen ein essentieller Punkt ist, der einfach jetzt stärker ist denn je. Viel stärker noch als früher. Und immer in diesen Zeiten ist es halt einfach hilfreich, dieses Thema mal ganz bewusst zu beleuchten und überlegen, was können wir dafür machen? Und du kannst halt KI natürlich auch dort als Sparringspartner zum Beispiel nehmen. Und einfach mal so gucken, okay, was denken meine Kunden oder wo, was ist, du kannst zum Beispiel YouTube-Kommentare scrapen und dann in eine KI reinwerfen und sagen, was sind die Fragen, die Kunden von diesem YouTube-Video hatten? Und dann kannst du wieder dein Angebot abgleichen. Also ich glaube, diese Arbeit an dem eigenen Unternehmen, an der eigenen Überlegung, wie kann ich den höchsten Kundenwert liefern und wie kann ich das Ganze auf den meisten Mehrwert liefern, das höchste Vertrauen schaffen, das schnellste Ergebnis liefern. Das sind Sachen, da kannst du mit KI in Kombination dir sehr viele Informationen sehr schnell verdichten. Aber der Mensch muss am Ende die Entscheidung treffen und sagen, okay, das bauen wir jetzt um. Wir haben unsere Angebote in den letzten Jahren mehr umgebaut als die 10 Jahre davor. In den letzten 2 Jahren mehr umgebaut als die 10 Jahre davor. Weil einfach die Notwendigkeit da ist, meiner Meinung nach.
Das, und ich bin ja selbst ein aktiver Nutzer von vielen von euren Custom-GPTs, die er quasi auch zur Verfügung stellt, die man angebotsoptimiere etc. Das heißt, man kann ja wirklich heute reingehen und quasi seine eigenen Angebote nach der Homosi-Regel etc. einfach nochmal roasten lassen. Und das würde ich echt jeder Zuhörerin oder jedem Zuhörer mitgeben. Weil es gibt, wir sind ja beide ziemlich der gleichen Meinung, dass das Angebot natürlich die Wurzel deines unternehmerischen Erfolgs ist. Wenn dein Angebot kacke ist oder wenn es nicht irresistible ist, dann kannst du noch so tolle Instagram-Posts machen. Aber wenn das Offer, das du anbietest, nicht optimiert ist, und heutzutage ist es ja wirklich einfach, einfach seine Offers roasten zu lassen mit ChatGPT und anderen KIs.
Dann, also auch ein Case, der zum Beispiel für mich, den habe ich von anderen bisher so gut wie gar nicht gehört. Also wie gesagt, dass man mit KI ganz viele Sachen machen kann, wissen alle. Aber man muss das Ding immer noch mal einmal weiter um die Ecke denken. Also mach mal ein Beispiel. Du hast jetzt ein Tool wie Phantom oder Fireflies im Einsatz, was deine Meetings transkribiert. Dann hast du damit, wenn du 10 Verkaufsgespräche hast, hast du eine Datenbasis von dem, was deine Kunden sagen, wie wir es wahrscheinlich noch nie in der Geschichte hatten. Nahtlos, wörtlich. Diese 10 Transkripte jetzt in eine KI reinzuwerfen, in den Custom GPT und dann zu sagen, okay, bitte geh einmal genau durch. Was hat der Kunde gesagt? Wo waren offene Fragen? Was waren seine Themen? Was waren eigentlich die versteckten Bewegungsgründe? Wo erkennst du Muster? Und dann kriegst du am Ende dort ein Konglomerat von Dingen, die wörtlich deine Kunden gesagt haben, und das wiederum im Marketing zu benutzen, also weißt du, damit eine Schleife zu drehen, das im Marketing zu nutzen, ist mega mächtig. Ich mache, wenn ich jetzt Tagesworkshops habe, dann nehme ich die komplett auf, schon immer, aber jetzt transkribiere ich die, schmeiße die in mein Custom GPT und danach kriege ich eine genaue Sortierung, welcher Teilnehmer wann, was, wie wörtlich gesagt hat. Und das nehme ich und überarbeite wieder die Produktbeschreibung von dem Workshop. Effekt ist, nach jedem Workshop verkauft sich das Produkt einfacher, weil es immer mehr Kundensprache wird. Und das kannst du halt auf alles anwenden. Und das ist zum Beispiel ein KI-Anwendungsfall, den höre ich nie und den finde ich halt mega mächtig.
Ich sitze gerade da und denke mir, ich hätte in den letzten Decision Calls definitiv genau das machen sollen, weil das ist ein mächtiger Hebel, mein Lieber. Also gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen. Also lass es mitlaufen und danach gibst du es der KI und optimierst genau darauf, dass deine Produktbeschreibung in der Kundensprache ist. Also ja. Super smart.
Wow, ja. Und du weißt ja, wie es ist. Wir benennen Dinge auf eine bestimmte Art und Weise und Kunden machen das anders. Kunden stellen andere Fragen. Manchmal Sachen, wo du sagen, ja, ist doch offensichtlich, aber dann ist es halt nicht offensichtlich. Es ist halt für den Kunden. Und dann fangen wir an, halt die E-Mail-Texte umzuschreiben, die Landingpages umzuschreiben, die Produktbeschreibung umzuschreiben und es wird halt einfach alles besser.
Absolut. Mein Lieber, lass uns noch vielleicht auf eine größere Meta-Ebene gehen, jetzt abgesehen von KI, umsatzsteigernde Maßnahmen, die man definitiv machen sollte. Ich spring mal so rein und sage Retention-Marketing, schau, dass die Leute so lange wie möglich bleiben, weil wenn du schon mal einen Kunden gewonnen hast, dann möchtest du auch, dass der nicht nur ein Jährchen bleibt, sondern im Idealfall 2, 3, 4 oder 5 Jährchen. Mhm. Was gibt's denn sonst noch für wichtige Sachen, wenn wir wirklich einfach die Equation anschauen? X ist Umsatz, minus Y ist Kosten, ist Profit. Was macht ein René Choppe, was macht Autima sonst, um das X zu optimieren?
Follow-up, Überraschung, unser Kernbusiness. Ich sage es ja nicht umsonst, dass das halt eine coole Sache ist, weil die Leads hast du alle schon bezahlt. Die sind alle schon mit einem gewissen Vertrauensvorsprung in deiner Datenbank, weil alle hatten schon einen Touchpoint. Mit denen wieder ins Geschäft zu kommen, ist viel einfacher, als neue Kunden außen zu akquirieren. Und bei allem, was wir in der Akquise machen, ist es einfach sehr, sehr häufig, dass einmal die Entscheidung, warum wir jetzt in bestimmte Marketingkanäle reingehen, dass die kein Fundament haben oder ein falsches Fundament. Das heißt, ich wähle Sachen aus und dann rückblickend sagt man, ja, na logisch war das, war eigentlich klar, dass das Blödsinn ist. Das kann man vorher eruieren. Und das Zweite ist einfach halt die einfachste Logik, und das ist etwas, wo wir Menschen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir ignorieren das einfach konsequent. Einfach das, was funktioniert, mehr machen. Und das ist halt einfach immer günstiger, hat immer weniger Kosten, als was Neues anzufangen. Ja, und dann kann man ja immer mal fragen, okay, wie kann ich denn das, was ich jetzt, was gut läuft, wie kann ich denn das mehr machen? Aber man findet dann immer eine Antwort darauf. Das heißt, einmal mit den bestehenden Leads mehr arbeiten und mit dem bestehenden Marketing einfach mehr von dem Bestehenden machen, was funktioniert. das ist halt super profitabel, weil es halt günstig ist. Und alles, was wir neu machen, ist in der Regel erstmal unprofitabel, weil wir immer eine Lernkurve haben und die brauchen wir. Und diese Lernkurve ist immer teuer. Also ist Sinn und Zweck der Übung, nicht immer wieder eine neue Lernkurve anzufangen.
Agree. Gibt ja diese sogenannte Ansoff-Matrix, quasi nach neuen Märkten oder existierenden Märkten, existierende Produkte, neue Märkte. Gibt es quasi die Market Development Strategy, die Product Development, Diversification. Und die Conclusion aus so einem 200 Seiten Büchlein ist, bevor du irgendwas Neues machst, mach eine sogenannte Market Penetration Strategy. Also im Prinzip eh das, was du gerade gesagt hast, das bearbeitet den existierenden Markt mit den existierenden Produkten und skalier. Zum Beispiel, wenn du Kunden über Facebook jetzt gewinnst, häng eine Null ans Investment dran und schau, was passiert. Also, um uns ganz plump auszudrücken.
Ja.
Wie macht ihr das konkret, mein Lieber? So, letzte Frage noch zu dem Thema. Mit dem Bestandskunden oder mit dem bestehenden Avatar noch mehr? Das heißt, oder was funktioniert, wenn du es so fragen darf, was funktioniert bei euch? Was ist, wenn du sagst, okay, macht mehr von dem, was funktioniert? Wie ist der klassische Kundenakquise-Kanal für Outima? Personal Brand, René Choppe, Empfehlungen und dann mehr von dem, oder wie?
Also wir haben unterschiedliche Kanäle, die für uns gut funktionieren. Was für uns zum Beispiel funktioniert, ist YouTube, auch wenn ich jetzt nicht viele Abonnenten habe, aber darüber kommen kontinuierlich Anfragen. Interessanterweise auch als vertrauensbildende Maßnahme im Follow-up. Also es ist beides. Es ist einmal neue Anfragen, aber ich habe auch, hatte heute erst eine Kundin, die hat bestellt, weil sie war vor einem Jahr bei uns im Gespräch. Und innerhalb von diesem einen Jahr hat sie von uns immer wieder gute E-Mails bekommen. Und in den E-Mails verweisen wir natürlich auch auf den YouTube-Kanal. Und sie hat sich von uns diverse Videos angeguckt und hat gesagt, eigentlich darf man das ja nicht machen, dass man gleich am Anfang so sagt, wie begeistert man ist. Aber ich habe wirklich alle Videos von euch gesehen. Ich finde das total geil, was ihr macht. So, damit war es Verkaufsgespräch. Das ist das Thema, was ich meine, warum Vertrauen so wichtig ist. Das Verkaufsgespräch war an der Stelle im Prinzip schon fertig. Jetzt durfte ich halt nur nicht dazwischen reden. Ich musste einfach das wirken lassen. Es war direkten Auftrag bekommen und fertig. Also es war, das ist die Abkürzung. Also YouTube ist für uns eine wichtige Säule an ganz vielen unterschiedlichen Touchpoints. Das Thema Follow-up über E-Mail und WhatsApp ist schon immer eine ganz wichtige Säule bei uns, weil wir einfach schon immer den Fall hatten, dass wir, wenn wir zum Beispiel, wenn ich bei einer Veranstaltung bin und einen Vortrag halte, dass wir die einzigen sind, die irgendwie nachfassen, gefühlt. Ich finde es immer wieder faszinierend. Also ich bin ja auch bei Marketingveranstaltungen und irgendwie generieren alle Leads und überall tragen sich die Leute ein. Aber meistens kommt dann so dieser erste Impuls, so ich rufe dich einmal an und dann war's das und dann kommt nichts mehr. Und wir schicken halt einfach konsequent E-Mails, die aber relevant sind. Und das ist der Unterschied. Deswegen also YouTube, E-Mail-Marketing, Vorträge, für mich schon immer eine der besten Säulen für Kundengewinnung. Und wir haben tatsächlich Kooperationen mit sowohl Softwareherstellern als auch zum Beispiel mit Anbietern, die selber ganz viel Coaching machen im Marketingbereich, aber keine Umsetzung. Und dann kriegen die ja auch von ihren Kunden die Anfrage, naja, wer macht denn die Umsetzung? So, und dann sind wir halt einfach mit dem Kooperationspartner auf dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir wissen ganz genau, was du anbietest in deinen Produkten. Wir machen einmal eine Eruierung und dann können wir genau sagen, wir legen dafür auch die Digistore-Produkte an. Die Umsetzung von Part 1 kostet X, die Umsetzung von Part 2 kostet Y und dann kriegen wir direkt die Aufträge daraus. Genau, das sind so die größten Umsatzbringer.
Mega. Mein Lieber, ich glaube, das war ein sehr, sehr, sehr kompakter, sehr kompakter Podcast, sehr komprimiertes Wissen. Wir haben uns X und Y angeschaut, überall richtig geil Hands-on Nuggets mitgegeben. Danke, lieber René. Wenn man jetzt sich denkt, boah, dieser Mr. Chopper, dieses Outima, das klingt ja verlockend. Kurzer Pitch, kurzer CTA hinten raus. Wie tritt man mit euch am besten in Kontakt? Was macht Outima konkret? Also natürlich nachfassen, E-Mail-Marketing, aber hol uns da vielleicht nochmal ab einen schönen CTA zum Abschluss, mein Lieber.
Ich glaube, dass die Zeit, in der wir leben, sich natürlich massiv verändert durch KI, durch alles, was wir haben. Und dass das Thema Vertrauen und Vertrauen im Marketing gerade im Stellenwert massiv nach oben rutscht. Wir merken es nicht nur bei unseren Kunden und Projekten, wir sehen es auch im Markt links und rechts, dass halt dieses direkt auf Erstgespräch pitchen immer schwieriger wird, bis eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Und wir haben dafür in den letzten Jahren schon, das haben wir relativ früh erkannt und dafür zwei Produkte entwickelt. Das eine ist das Trust Asset, um Kunden zu gewinnen, also um Leads zu generieren, und das andere ist das Trust Follow-up, um halt ein Follow-up zu machen mit den Leads, die man schon hat. Und das sind genau die zwei Dinge, die wir anbieten und wo wir einfach Unternehmen helfen, auf einer Vertrauensbasis und auf Augenhöhe mit ihren Leads wieder ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass wir auch, also wir brauchen keinen Druck mehr im Verkauf. Also wir hatten alle genug Druck, wir kennen das alle, wir kennen alle Setting-Gespräche und eigentlich hat kein Kunde mehr darauf Bock. Also du gewinnst ja mittlerweile schon Vertrauen, wenn du am Anfang im Verkaufsgespräch sagst, du, wir machen jetzt hier keinen Setting-Call und ich habe auch kein Skript. Mach alle, oh Gott sei Dank. Und das zeigt eigentlich, Menschen wollen gesehen werden, wollen auf Augenhöhe kommunizieren und wollen einfach relevanten Inhalt für sich haben. Und wenn man das liefert, dann funktioniert es im Marketing auf einmal ganz einfach und dann wird man eingekauft. Und das ist cool. Und das ist die Abkürzung, die wir vielen Unternehmen bieten, dass wir einfach denen helfen, genau dieses Marketing aufzubauen, sowohl im Done for You als auch im Coaching. Also, dass wir denen, die auch befähigen, das selber zu machen.
Mega, richtig cool. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Bock haben, mit euch zu arbeiten, bester Weg, autima.de oder René Joppe, ja, oder
Webseite, Anfrage, landet bei uns alles in der gleichen Systematik, einfach über die Webseite kommen. Es spielt auch keine Rolle, ob man direkt eine Anfrage stellt oder eine E-Mail schreibt. Man hat dann immer ein Gespräch mit mir oder mit Felix direkt und wir reden einfach drüber. Also wir haben auch da du musst dich bei uns nicht committen auf, nur wenn du sagst, ja, 10.000 Euro könnte ich morgen ausgeben und ich bin der alleinige Entscheider, nur dann kriegst du einen Termin. Nee. Ich unterhalte mich mit allen, die eine Anfrage stellen, weil wir sind halt Menschen.
Bester Schlusssatz, wir sind halt Menschen. René, vielen herzlichen Dank. War eine geile Session. Ich hoffe, hunderte und tausende Menschen hören diesen Podcast und werden Kunden von euch. Also ich will nochmal zum Abschluss sagen, ich bin super happy, Autima, E-Mail, Marketing, Next Level. Und ja, Dankeschön. Danke für die wertvolle Zeit. Alles Liebe.
Danke, Patrick. Bis dann. Ciao.
Ciao. Danke.